Raus aus Ägypten hin nach Kanaan, der Ruf der Evangelisation. Das ist das Thema von heute und das ist auch das Thema während der Evangelisation im Herbst, die wir gemeinsam machen werden. Und ich bin sehr gespannt, wie viele eben diesem Ruf raus aus Ägypten hin nach Kanaan, wie viele Menschen diesem Ruf folgen werden. Ich freue mich, dass ich seit Freitag hier sein durfte, dass ich euch ein Stück weit kennenlernen konnte. Ihr konntet mich auch kennenlernen ein bisschen und ich habe am Freitagabend, meine ich, habe ich mich schon mal so vorgestellt. Da waren einige nicht da, deswegen mache ich das auch ganz kurz noch am Sonntagmorgen. Mein Name ist Christian Kutsch, bin mittlerweile 43 Jahre jung, arbeite seit dem Jahre 2012 offiziell als Evangelist beim Missionswerk Bruderhand. Ich bin kein Kind gläubiger Eltern, aber gläubiger Großeltern und die haben ganz, ganz viel für mich gebetet. Und so kam es, dass ich im Alter von 17 aus Interesse mal zur Bibel gegriffen habe und habe angefangen, das Wort Gottes zu lesen. Das habe ich 4 Jahre gemacht und erst nachdem ich über 5-mal die Bibel durchgelesen habe, habe ich eine wichtige Erkenntnis bekommen, dass ich schuldig bin vor Gott, dass ich doch nicht so gut bin, wie die Nachbarn immer gesagt haben, sondern dass ich so schlecht bin in den Augen Gottes, dass Gott seinen einzigen Sohn für mich geben musste. Und diesen Jesus Christus habe ich dann ganz bewusst mein Leben gegeben. Es war der 20.06.2001 und er hat mich von dem breiten auf den schmalen Weg gezogen und dann galt mir der gute Kampf des Glaubens. Und ich weiß nicht, wie die Erfahrung bei euch ist. Der gute Kampf des Glaubens kann manchmal anstrengend sein und ich habe auch erwähnt, dass dieser schmale Weg so circa 5, 6, 7 Monate bei mir so irgendwie gegangen ist und danach kamen einige Kompromisse in meinem Leben. Ich habe diesen schmalen Weg breiter gemacht, ich habe das Kreuz ein bisschen leichter gemacht und ich habe so nach 7 Jahren festgestellt, dass das eigentlich nicht funktioniert. Und dann hat Gott mich ganz bewusst vor diese Entscheidung gestellt, ganze Sache oder leb so dein Leben wie vorher einfach weiter. Und ich habe mich dann entschieden, Jesus ganz bewusst den ersten Platz zu geben. Das war auch im Jahre 2011, als ich schon Praktikant an einem Missionswerk war, wo ich jetzt auch arbeite. Und dann hat Jesus Christus mir einen neuen Anfang geschenkt und da durfte ich erfahren, was es heißt, wenn Jesus bewusst den ersten Platz bekommt, mit wie viel Segen man rechnen darf. Ich durfte heiraten im Jahre 2019, habe ich gar nicht mehr geglaubt. Ich komme ja, also meine Verwandtschaft, die sind Russlanddeutsche, die kommen aus strengen konservativen Mennonitengemeinden. Und da ist es meistens so, wenn du mit 20 nicht verheiratet bist, dann ist der Zug abgefahren. Aber wenn du 30 bist, dann ist der Bahnhof schon nicht mehr vorhanden. Und ich habe dann tatsächlich noch mit 39 heiraten dürfen. Meine Frau, die ist auch jetzt dabei. Unser Leon, unser Aaron, die begleiten mich immer sehr oft bei meinen Diensten. Ja, so mal kurz den Abriss so von meiner Person. Und ich möchte auch heute anhand dieser Predigt, ich möchte heute über Mose predigen. Und ich möchte anhand dieser Predigt auch mal zeigen, was es eigentlich heißt, entschieden in der Nachfolge zu sein, ohne Kompromisse ganz bewusst Jesus Christus zu folgen. Und wenn wir diese Evangelisation haben, ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute kommen, wir haben von Thomas gehört, es müssen so über 200 sein, Gäste, die dann kommen werden, wenn ihr im Glauben betet und Gott das Gebet erhört. Und ich mache das dann immer so, ich werde dann die Predigt machen und nach der Predigt werde ich dann ganz bewusst sagen, du kannst dich jetzt für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden. Und je nachdem, wie die Räumlichkeiten in der Gemeinde sind, ich gehe meistens in einen Seelsorgeraum, ich lasse dann ein Lied singen und während das Lied spielt, sage ich zu diesen Menschen, ihr könnt jetzt auch in den Seelsorgeraum kommen, ihr könnt euch jetzt für Jesus Christus entscheiden. Und ich gehe dann, nach der Predigt gehe ich runter zum Seelsorgeraum, das Lied spielt, ich bin in dem Raum drinne und ich weiß nicht, was oben im Saal passiert, aber ich weiß, eine Sache passiert auf jeden Fall und das ist ein ganz, ganz großer Kampf. Ich weiß nicht, wie deine Bekehrung war, aber es ist selten so, dass Menschen gesagt haben, Mensch, das war ganz leicht. Der Prediger hat gesagt, entscheide dich für Jesus. Ich habe gedacht, super, werde ich machen, alles kein Problem. Nein, da ist meistens ein ganz, ganz großer Widerstand, da ist ein ganz, ganz großer Kampf und es dauert manchmal wirklich sehr, sehr lange, bis Menschen endlich mal rauskommen aus Kanaan und endlich mal zu Jesus Christus kommen. Und ich möchte heute mal anhand von dem Auszug aus Ägypten einige Dinge deutlich machen. Und zwar, was die Nachfolge bedeutet, wie listig die Sünde uns festhalten möchte und wie der Teufel eigentlich mit Kompromissen innerhalb der Nachfolge uns immer und immer wieder begegnet. Und dieser Auszug aus Ägypten, da könnt ihr mal aufschlagen, 2. Mose ab Kapitel 5. 2. Mose ab Kapitel 5. Es ist ja so gewesen zur Zeit des Alten Testaments, da war das Volk der Israeliten, die waren versklavt in Ägypten und die haben jetzt auf einen großen Befreier, auf einen ganz, ganz großen Erlöser gewartet, der sie endlich aus dieser Knechtschaft herauszieht. Und dann kam dieser Befreier, dann kam dieser Erlöser, welcher Mose gewesen ist. Und man kann das natürlich sehr gut auf die Zeit des Neuen Testaments beziehen, weil auch Jesus Christus sagt, dass jeder Mensch eigentlich in Ägypten lebt. Er wird automatisch in einen sündigen Zustand hineingeboren und seitdem, seit der Geburt an, möchte ich einfach mal so sagen, ist der Mensch ein Sklave der Sünde und er ist erlösungsbedürftig. Und genauso wie damals dieser Mose gekommen ist und hat das Volk aus Ägypten befreit, genauso ist Jesus Christus heute gegenwärtig auf der gesamten Welt und möchte Menschen aus der Sklaverei der Sünde befreien. Jetzt gibt es so manche Menschen, die sagen, ja, so Sklave der Sünde, nein, das bin ich eigentlich nicht. Und wenn man so manche Leute anguckt, möchte man sagen, ja, die führen eigentlich ein tolles, gutes Leben. Da sieht man nicht, dass sie gerade an irgendwelchen Dingen gebunden sind, stark Alkohol oder Drogen oder was auch immer. Aber trotzdem berichtet die Bibel uns ganz klar, dass jeder Mensch ein Sklave der Sünde ist. Und somit ist jeder Mensch erlösungsbedürftig durch Jesus Christus. Und jetzt schauen wir mal in den Text hinein, 2. Mose, Kapitel 5, Vers 3. Ich habe ja, ich meine, am ersten Tag erwähnt, ich habe ein ganz, ganz großes Glück, dass Gott mich nur als Evangelist berufen hat und nicht als Bibellehrer, weil ein Bibellehrer, der muss exakt genau das wiedergeben, was der Text sagt. Der darf nichts reinlegen. Beim Evangelisten ist es meistens so, der legt irgendwas in den Text rein und am Ende der Predigt, egal worum es geht, da kommt immer raus, tu Buße und bekehr dich. Und das ist mir sehr oft aufgefallen bei manchen Evangelisten, die ich so kennengelernt habe. Da werden die Themen genannt für die Evangelisation. Das Thema wird nur in der Einleitung getroffen. Und danach heißt es immer, du bist schuldig, du musst dich bekehren. Egal wie das Thema vorher hieß. Und das ist so mein großer Vorteil als Evangelist. Ich kann Sachen hineinlegen, die der Text eigentlich gar nicht sagt. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Wir leben alle aus der Vergebung. Und ich möchte jetzt mal den ersten Vers vorlesen. 2. Mose 5, Vers 3, den dritten Vers. Und sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns begegnet und wir wollen 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Jetzt habe ich Folgendes damals schon gemacht, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Ich habe diesen Vers habe ich mir in rot markiert mit Ausrufezeichen und ich habe diese Worte 3 Tagesreisen weit ganz stark hervorgehoben. Und ich habe daneben geschrieben in meiner Bibel, Auferstehung Jesu Christi. Jesus Christus starb am Kreuz für die Sünden der Menschen und 3 Tage später ist genau dieser Jesus Christus von den Toten auferstanden, er lebt heute noch. Und was ist dadurch eigentlich möglich geworden? Christus kann heute Menschen von der Sünde befreien und Christus kann Menschen heute ein komplett neues Leben geben. Und so heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur und das Alte ist vergangen. Und wenn die Bibel vom Alten redet, dann meint sie immer das Leben unter dem Fleisch, unter der Sünde, unter der Sklaverei. Und jetzt kommt Mose mit diesem Auftrag und sagt zum Pharao, der stellvertretend für die Macht der Finsternis steht, der die Menschen versklaven möchte, Gott ist uns erschienen, lass uns 3 Tagesreisen weit wegziehen. Auferstehung Jesu Christi, komplett neues Leben, das Alte ist vergangen, wir sind auferstanden zu einer neuen Kreatur. Das hast du wahrscheinlich ganz klar und deutlich erlebt bei deiner Bekehrung, aber dann hast du auch eine Erfahrung gemacht, und zwar diese Erfahrung, dass diese neue Kreatur sehr oft von der alten Kreatur überfallen wird und dass diese alte Kreatur, dieses alte Leben immer wieder das neue Leben vernichten möchte und immer wieder durchbringen möchte. Und deswegen gilt uns, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und jetzt hat Gott Folgendes gesagt, Gott, der ja schon alles wusste, hat zu diesem Mose gesagt, Mose, weißt du, ich werde dich jetzt mit diesem Auftrag zum Pharao schicken, du sollst mein Volk aus Ägypten holen, aber der Pharao, der wird euch nicht so einfach ziehen lassen. Und jetzt sagte er Folgendes in 2. Mose Kapitel 6, Vers 1, da heißt es dann, da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, denn durch eine starke Hand gezwungen muss er sie ziehen lassen, ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Lande treiben. Also Gott hätte das ja folgendermaßen machen können. Gott hätte einfach das Herz des Pharao so drehen und wenden können, dass er einfach gesagt hätte zu dem Volk, wisst ihr was, ihr könnt alle gehen. Ich lasse euch alle frei. Ich habe euch über 400 Jahre versklavt, aber damit ist jetzt Schluss. Ihr seid jetzt ein freies Volk. Das wäre doch eine Art und Weise, wie Gott das hätte tun können. Oder Gott hätte das folgendermaßen können, wie er das bei Philippus gemacht hat zur Zeit des Neuen Testaments. Der hätte dieses gesamte Volk einfach entrücken können. Zack, die wären im Lande Kanaan und man hätte sich alles andere sparen können. Aber das hat Gott eben nicht gemacht. Oder Gott hätte Folgendes machen können, er hätte eine Kutsche schicken können, keinen Kutsch, sondern eine Kutsche wie bei Elia. Und der hätte dann das ganze Volk einfach abgeholt, die wären da zum Himmel gefahren und der hätte sie dann nach Kanaan gebracht. Das wäre in Gottes Augen doch überhaupt kein Problem gewesen. Aber Gott benutzt einen Weg, um sein Volk aus Ägypten rauszuholen, den wir als Menschen wahrscheinlich gar nicht erwählt haben. Und eines der Ziele davon war, ich möchte mich unter meinem Volk verherrlichen. Und ich möchte, dass die Ägypter sehen, dass ihr einen wahrhaftigen, lebendigen Gott an eurer Seite habt. Und jetzt fängt Gott an mit seinem Wirken, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Und er schickt jetzt einige Plagen. Er fängt mit der ersten Plage an und er verwandelt das gesamte Wasser in Blut. Stell dir mal Folgendes vor, du hast heute Zähne geputzt, du machst den Wasserhahn auf und es kommt Blut raus. Völlig entsetzt bist du, was tust du? Du gehst in die Duschkabine, willst alles abwaschen, auch da kommt Blut raus. Dann gehst du raus vor die Tür und du siehst diesen Bach, der durch deinen Garten geht und es ist alles voller Blut. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz furchtbares Bild, was Gott hier gemacht hat. Und das war die erste Plage, das war das erste Eingreifen, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Und jetzt kommt die nächste Plage, Gott schenkt eine Froschplage. Da, wo meine Eltern wohnen, da ist ein Naturschutzgebiet und da gehe ich öfters mal spazieren. Und ich war mal im Sommer dort und es hat schon gedämmert und ich bin so dort lang gegangen, den Weg, und ich merkte, dass der Boden so ein Stück weich ist. Konnte jetzt nicht genau sagen, warum, und nachher habe ich es gesehen, es war so eine leichte Froschwanderung. Und das war ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, aber ich hatte ja Schuhe an. Aber jetzt stell dir mal Folgendes vor, du liegst im Bett und da ist irgendetwas Schleimiges vor deinem Mund. Du bist völlig entsetzt, du machst das Licht an, vor dir auf dem Bett sind lauter Frösche, du springst aus dem Bett, das Erste, was du tust mit deinem Fuß, du tötest einen weiteren Frosch. Der gesamte Boden ist voll von Fröschen. Du machst den Kühlschrank auf, alles ist voll. Das ist eine absolute widerliche Angelegenheit. Und das war die zweite Plage, die Gott geschickt hat, um sein Volk aus Ägypten zu befreien. Jetzt kam die dritte Plage, das waren Stechmücken. Ich möchte mal fragen, wer von euch war schon mal in Paraguay? Es gibt ja so den Trend bei vielen Deutschen, auch gerade in christlichen Kreisen, die wollen auswandern nach Paraguay. Ich gebe dir so ein prophetisches Wort weiter, tu das nicht, wenn du nichts mit Mücken zu tun haben möchtest. Meine Frau und ich, wir waren einen Monat in Paraguay im Januar und ich kann mich noch dran erinnern, alleine auf meinem linken Fuß hatte ich 32 Moskitostiche und das war absolut unangenehm. Jetzt stelle ich mir vor, wenn Gott das als eine Plage schenkt, dann muss das eine absolut furchtbare Situation gewesen sein. Dann schickt er die vierte Plage, die ist auch nicht besser, das sind nämlich Stechfliegen. Also Gott greift ein, der schickt zunächst mal vier Plagen und der Pharao sieht das, er sieht das Eingreifen des Herrn, er erkennt, dass die Israeliten einen wahrhaftigen, lebendigen Gott an ihrer Seite haben. Und was geschieht bei dem Pharao? Der ist so stark davon beeindruckt und der denkt genau, Mensch, ich kann dieses Volk nicht festhalten, die haben wirklich einen lebendigen Gott an ihrer Seite, ich glaube, ich kann nichts tun, ich glaube, ich muss dieses Volk jetzt ziehen lassen. Und jetzt wird das sehr interessant, was dieser Pharao macht. 2. Mose 8, Vers 24. Da sagt er nämlich Folgendes. Ich will euch ziehen lassen, dass ihr dem Herrn, eurem Gott, opfert in der Wüste. Also bis hier ist das wirklich super und perfekt. Das war nämlich genau das, was Gott von Mose verlangt hat. Hol das Volk raus aus Ägypten, schick sie in die Wüste, dass sie mir opfern. Und genau so geht der Pharao hin und sagt zu diesem Mose, Mose, genau das kannst du jetzt tun. Und jetzt gibt es nach diesem Satz einen Punkt und was danach kommt, das ist sehr gefährlich und fatal. Da heißt es nämlich, nur zieht nicht zu weit und bittet für mich. Was hat Gott denn gesagt? Drei Tagesreisen weit sollst du ziehen. Und jetzt kommt der Pharao mit seinem ersten Kompromiss und sagt zu Mose, Mose, du kannst das Volk mitnehmen, ihr dürft auch in der Wüste opfern, aber zieh nicht zu weit. Wie hat der Evangelist das ausgelegt? Drei Tagesreisen weit bedeutet ein komplett neues Leben. Und jetzt auf einmal kommt die Sünde und dann sagt die Sünde zu uns, weißt du, du hast dich entschieden für Jesus, das ist richtig gut. Du hast dich bekehrt, du hast ein Zeugnis abgelegt vor allen Menschen, das ist prima. Aber mach doch keine drei Tagesreisen weit. Leb nicht so ganz radikal, das muss man nicht. Schau mal, Jesus liebt dich. Du bist alleine gerettet aus Gnaden. Du musst jetzt nicht alle Brücken zum alten Leben abbrechen. Werd nicht so ganz unnormal. Du musst auch noch normal wirken für die Menschen, wenn du andere für Christus erreichen möchtest. Du darfst nicht aus allen Ortschaften weg. Du musst dich nicht von überall absondern. Du sollst doch schließlich ein Zeugnis oder ein Licht sein. 2,5 Tagesreisen sind völlig in Ordnung. Und das ist für uns Christen ein ganz, ganz großer, guter Kampf des Glaubens, den wir zu kämpfen haben. Und wenn ich bei Veranstaltungen dieser Art bin, dann spreche ich sehr oft junge Leute an. Und zwar aus dem Grund, bei den jungen Leuten, die in der Gemeinde sind, die haben einen großen Vorteil. Die wachsen in der Jungschau auf, die sind in der Jugend, die sind Kinderstunde, die haben alles erlebt. Und irgendwie glauben die an Jesus. Aber trotzdem kann es sein, dass die Welt ganz, ganz viele und tolle Angebote hat und dass man doch irgendwie sagt, ja, ich glaube schon an Jesus, aber ich bin ja auch noch da irgendwo zu finden. Und auf einmal kommt die Sünde und sagt, eine Tagesreise weit ist völlig in Ordnung. Und die Folge davon ist eine laue Träge und Nachfolge. Wir haben keine Vollmacht, Jesus Christus zu bezeugen. Und ich sage auch deutlich, wir sind ein Stück weit unbrauchbar für den Herrn. Und das Schlimmste, das war bei mir so, ich hatte keinen Frieden mit Gott. Ich hatte keinen Frieden mit Gott. Ich habe an einem alten Leben festgehalten. Ich war irgendwie in der Gemeinde. Ich habe jeden Tag gebetet. Ich habe jeden Tag die Bibel gelesen. Ich hatte sogar einen Dienst. Aber ich habe am alten Leben festgehalten. Und jedes Mal, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, hat sie mich eigentlich verklagt. Jedes Mal, wenn ich Zeiten im Gebet hatte, kam bei mir die Frage auf, ach ja, und Gott soll dein Gebet erhören? Und ich hatte keinen Frieden mit Gott. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, zwei Tagesreisen sind völlig in Ordnung. Und ich möchte jetzt mal erzählen, wie das Ganze hier gekommen ist. Ich habe mich bekehrt und ich habe ja an dem ersten Abend schon erwähnt, ich habe mich bekehrt. Ich habe viele Stunden in Diskotheken verbracht, das ist eigentlich mein Leben gewesen. Und dementsprechend habe ich auch diese Musik gehört. Und als ich mich dann bekehrt habe, war mir ganz klar, ohne dass ich eine Predigt von Roger Liebe über Musik gehört habe, das ist nicht mehr die Musik, die ich als Christ zu hören habe. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich habe mein Autoradio verkauft. Also ich bin immer mit dem Auto rumgefahren, ich habe die Fenster runtergekurbelt, elektrische Fensterheber hatten wir nicht, habe ich sie runtergekurbelt, Musik immer ganz laut und jedes Mal, wenn ich irgendwo lang gefahren bin, dann hat man mich schon vom Weiten gehört. Und dann wusste ich genau, ich habe jetzt ein neues Leben, das Alte ist vergangen und diese Musik, die ich hatte, das waren wirklich Schätze für mich, die habe ich über Jahre gesammelt. Und dann kam Christus und sagt, weißt du Christian, jetzt hast du einen wunderbaren Acker gefunden mit einem tollen Schatz, jetzt musst du alles andere raus aus deinem Leben. Und dann habe ich Folgendes gemacht, dann habe ich mein Autoradio verkauft, weil dann konnte ich ja keine Musik mehr im Auto hören. Aber ich habe die CDs zu Hause behalten. Die lagen dann schön still in meiner Ecke. Das heißt also, ich habe Gebanntes geduldet. Ja, ich war schon entschieden, ich habe das Autoradio verkauft. Aber die CDs, die ich über Jahre gesammelt habe, die waren ganz schön in meiner Ecke. Und dann war ich manches Mal zu Hause. Ich bin ja nicht mehr in die Diskotheken gegangen. Und mein Wochenende bestand daraus, ich habe mir einen Döner geholt, habe mich auf die Parkbank gesetzt, bin nach Hause gefahren zu meinen Eltern. Wir haben Wetten, das geguckt. Das war nicht so das aufregende Leben irgendwie. Und dann ging ich in mein Zimmer und da waren ja noch die CDs und dann habe ich gedacht, ach weißt du, hör doch mal noch ein bisschen rein, ist ja nicht so schlimm. Und dann habe ich die CDs in meinen CD-Player gemacht, habe ein bisschen gehört und dann kam genau das alte Wesen durch. Also die ganzen Erinnerungen an das alte Leben, Mensch, wie toll war das eigentlich mit deinen Freunden unterwegs auf die Tanzfläche, du hast gefeiert, ausschweifendes Leben, toll, die Mädels liefen da rum, das war doch richtig klasse. Und dann fing der kleine Zeh an zu wackeln, dann die Kniescheibe und dann habe ich irgendwie in meinem Zimmer getanzt, wie das aussah, überlasse ich deiner Fantasie. Aber dieses führte dazu, dass ich mir doch dann letzten Endes wieder ein Autoradio geholt habe. Habe ich das Autoradio wieder geholt und dann bin ich letzten Endes eigentlich voll und ganz ins alte Leben gekommen. Und wie dieses voll und ganz noch passiert ist, möchte ich auch erzählen. Es gab so zwei Freunde oder drei, meine besten Freunde, und die kannte ich nur vom Wochenende. Also die habe ich eigentlich von Montag bis Freitag gar nicht gesehen. Wir haben uns erst immer am Wochenende gesehen, wenn wir in die Diskotheken gefahren sind. Und als ich mich dann bekehrt habe, dann war die Gemeinschaft mit denen natürlich nicht mehr so da. Und zwar aus dem Grund, sie haben ein ganz anderes Lebensstil gehabt, ich nicht mehr. Und irgendwo trennten sich dann die Wege ein Stück weit. Und dann bin ich an einem Tag mit meinem Fahrrad durch die Stadt gefahren und ich habe einen von denen in einer Eisdiele getroffen. Der saß da. Sagt er: Mensch, Christian, lang nicht mehr gesehen, wie geht's, was machst du so? Ja, setz dich doch mal hier hin, komm, wir unterhalten uns mal. War natürlich eine gute Gelegenheit, Zeugnis zu geben, habe ich so auch genutzt. Und das war gerade Ende Juli, meine ich, und Ende Juli war immer ein ganz großes Volksfest in Paderborn. Und ich war ein sehr großer Fan von solchen Festen, also wirklich. Ich bin dann bis 4 Uhr morgens waren wir in den Zelten. Und dann unterhielten wir uns so und dann sagte er so zu mir: Christian, weißt du, jetzt ist doch Libori-Fest in Paderborn, lass uns doch dahin fahren. Wir bleiben nicht lange, wir fahren um 6 dahin, wir gehen so ein bisschen spazieren und spätestens 9:30 sind wir zu Hause. Jetzt ist die Frage, wenn ich gesagt hätte, 3 Tagesreisen weit, hätte ich jetzt Ja sagen können oder müsste ich Nein sagen? Ich müsste eigentlich Nein sagen, aber ich habe gesagt, 2 Tagesreisen sind in Ordnung. Ja, können wir machen, ist kein Problem. Dann hat er mich abgeholt mit dem Auto, dann sind wir da hingefahren und das dauerte gar nicht lange. Da saßen wir im Biergarten, war schönes Wetter, er hat sich ein Bier bestellt, er hat sich ein zweites bestellt. Und dann vor dem dritten Bier sagte er: Christian, kannst du mein Auto nach Hause fahren? Weil ich werde jetzt noch öfters trinken, also könntest du den Wagen nach Hause fahren? Da habe ich gesagt: Ja, klar, was soll ich jetzt machen? Natürlich, ich fahre deinen Wagen nach Hause. Hat er sich das vierte bestellt, das fünfte, und dann wurde es aber nicht nur 9:30, es wurde später, und dann sagte er: Ach Christian, weißt du was, jetzt sind wir doch schon in Paderborn, jetzt können wir doch auch hier in die Diskothek gehen. Ja, was sollte ich jetzt sagen, war das mein Auto? Nein, ich war dort, ich habe gesagt, klar, ich kann ein Auto fahren. Ja, und dann sind wir ins Auto gestiegen, unterwegs habe ich gebetet, dass der Türsteher mich nicht reinlässt, aber das Gesicht eines Engels kommt überall rein. Und dann sind wir da reingegangen und das dauerte gar nicht lange, da war ich schon wieder auf der Tanzfläche und ich habe vorher sowieso schon die Musik zu Hause gehört und ich merkte so, da kommt ein Kompromiss nach dem anderen und zack, du bist voll und ganz im alten Leben drinne. Ich möchte noch mal ein Beispiel erzählen. Ich habe damals auch ziemlich viel Fernsehen geguckt und ich habe so Sachen geguckt, die sind mit dem neuen Leben nicht vereinbar, würde ich sagen. Und dann habe ich mich bekehrt, dann bin ich zu meinem Fernseher gegangen, habe die Haube drüber gemacht und den Stecker raus. Es gibt ja so Geschichten, da schmeißen Menschen den Fernseher aus dem Fenster, aber du weißt nie, wer da gerade rumläuft. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber ich habe einen Stecker rausgezogen, ich habe die Haube drüber gemacht und ich habe gesagt, ja, ich gucke das jetzt nicht mehr so. Und dann kam ein ganz, ganz interessanter Tag, auch für alle Christen. Das war der Terroranschlag vom 11. September 2001. Da stehst du natürlich als Christ vor der Frage, kommt jetzt die Entrückung, gibt es Harmageddon, ist der Antichrist irgendwie dabei? Das ist eine ganz interessante Sache, deswegen musst du das jetzt mal gucken. Also bin ich zum Fernseher gegangen, habe den Stecker reingemacht, die Haube und habe erstmal so ein bisschen geguckt, was in New York los ist. Aber wenn du stundenlang verrauchte Bilder anguckst, das ist langweilig, also hast du wieder was anderes geguckt. Und das ging dann wieder so eine Zeit lang und dann habe ich gedacht, Christian, weißt du, das, was du machst, das sind doch alles wieder Kompromisse. Also zum Fernseher hin, Stecker raus, Haube drüber. Jetzt kam aber Weihnachten und in der Bibel steht ja nicht alles über Jesus. Man muss sich ja noch von anderen Quellen informieren. Also was habe ich gemacht? Zum Fernseher, Stecker rein, Haube rüber, habe das wieder geguckt. Und das wurde auch langweilig auf Dauer, habe ich wieder andere Sachen geguckt. Sachen, von denen ich genau weiß, das will Jesus nicht. Und dann dachte ich, Mensch, Christian, weißt du, alles faule Kompromisse, hin zum Fernseher, Stecker raus, Haube drüber. Jetzt kam aber Ostern. Ist auch interessant, Auferstehung Jesu, was gibt's denn da für Berichte? Die Bibel sagt ja auch nicht alles, du musst ja andere Quellen mal ein bisschen schauen. Also wieder zum Fernseher, Stecker rein, Haube runter, das Ganze geguckt. Und irgendwann saß ich dann mal unter meinem Auto, habe von Winterreifen auf Sommerreifen gewechselt. Und dann ging so eine Frau da spazieren, die hatte so einen Block in der Hand, so einen Zettel. Und dann dachte ich, oh je, das ist wahrscheinlich eine von den Zeugen Jehovas. Es war aber noch schlimmer, das war eine von der GEZ. Und die kam dann zu mir, ich lag unter dem Auto und sie fragte mich dann, sind Sie Christian Kutsch? Ja. Wohnen Sie hier? Ja. Haben Sie einen Fernseher? Nein. Also da stehst du mit dem Engelsgesicht beschmiert mit Öl unter dem Wagen, lügst die Frau ganz bewusst an und an dem Tag wusste ich so, jetzt machst du wirklich keine halben Sachen mehr, jetzt musst du dich wirklich davon trennen. Aber ich habe eine Sache gemerkt, es fängt immer mit ganz, ganz kleinen Kompromissen an. Ich will euch den Spielfilm von heute Abend nicht verderben. Das war eine Sache, da hat der Herr zu mir gesprochen. Was ihr damit macht, ist ja eure Sache. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Jeder hat seinen Kampf des Glaubens. Jeder hat seinen Bereich, wo der Teufel kommt, einen gefangen nehmen möchte. Und ich habe halt eben meine Bereiche gehabt. Und da wusste der Herr ganz genau, Christian, da darfst du keine Kompromisse machen. Und ich habe es gemacht und letzten Endes all diese Dinge, die ich vorher geduldet habe, wo ich nicht entschieden gekämpft habe, all diese Dinge hat der Feind dafür gebraucht, um mich voll und ganz ins alte Leben zu führen. Und dieses alte Leben habe ich nach meiner Bekehrung 7 Jahre geführt. Und ich kann euch eine Sache sagen, das war eine absolute Katastrophe. Es war eine absolute Katastrophe. Du bist in der Welt bei den Menschen, die verstehen dich nicht, weil irgendwie bist du auch gläubig. Du bist gleichzeitig irgendwie in der Gemeinde, die verstehen dich aber auch nicht, weil du kommst kaum zu den Versammlungen. Ist auch klar, wenn du bis 5 Uhr morgens in der Diskothek bist, dann gehst du nicht um 9 Uhr zum Gottesdienst. Und so ein Leben habe ich 7 Jahre geführt und ich war nicht entschieden in der Nachfolge. Und das alles fing einfach so an mit einigen Kompromissen. Und jetzt bietet der Pharao diesem Mose einen Kompromiss an und sagt zu ihm, du kannst in die Wüste, du kannst opfern, nimm mit, alles kein Problem, aber zieh nicht zu weit. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Und dieser Mose hat sich entschieden dagegen gestellt. Er hat gesagt, nein, ich gehe auf diesen Kompromiss nicht ein. Und da hat der Satan natürlich wieder gearbeitet und hat sich gegen das Volk gestellt. Und da heißt es in 2. Mose 9, Vers 17, du stellst dich noch immer gegen mein Volk und willst es nicht ziehen lassen. Ich denke, in Bezug zur Sünde haben wir als Christen damit Erfahrung. Er will uns nicht ziehen lassen, er stellt sich immer noch gegen das heilige Volk Gottes. Und jetzt macht Gott Folgendes, er schickt schon wieder einige Plagen, Viehpest, böse Geschwüre, Hagel und Heuschrecken. Und das hat den Pharao wieder ganz stark beeindruckt. Und jetzt lese ich mal Folgendes vor, 2. Mose 10, Abvers 8. Da sagt der Pharao nämlich, geht hin und dient dem Herrn, euren Gott. Wer von euch aber soll hinabziehen? Mose sprach, wir wollen ziehen mit Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rindern. Denn wir haben ein Fest des Herrn. Und er sprach zu ihnen, o ja, der Herr sei mit euch, so gewiss, wie ich euch und eure Kinder ziehen lasse. Ihr seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt. Nein, nur ihr Männer zieht hin und dient dem Herrn, denn das ist es doch, was ihr begehrt habt. Und man stieß sie hinaus vom Pharao. Jetzt hätte doch Mose nochmal einen Kompromiss machen können und er hätte jetzt zum Volk gehen können und hätte sagen können, Leute, der Pharao, der lässt uns ziehen, aber nur die Männer, die Frauen und Kinder, die müssen hier bleiben. Aber wir brauchen die Frauen doch gar nicht für den Gottesdienst in unserer Gesellschaft, da haben die sowieso nicht so viel zu sagen. Das ist doch schon mal richtig gut, dass die Männer mit können und wir können jetzt ein Fest des Herrn feiern. Auf diesen Kompromiss hätte Mose beispielsweise eingehen können. Aber was hat Gott gesagt? Das ganze Volk soll mit. Nicht nur ihr Männer. Mose, ich habe dich geschickt, um das ganze Volk aus Ägypten zu befreien. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Beispiel für uns. Als Jesus Christus uns frei gemacht hat von der Sünde, hat er nicht gesagt, ihr könnt ein Stück weit irgendwie noch im alten Leben leben, ohne Probleme. Nein, er hat gesagt, weißt du, ich mache eine komplett neue Kreatur aus dir. Ich schenke dir ein komplett neues Leben. Ich kann mich daran erinnern, wie das war, als ich mich bekehrt habe. Meine besten Freunde haben mich nicht erkannt. Die haben mich nicht erkannt. Die standen vor mir und die haben gedacht, ich habe irgendeine Gehirnwäsche bekommen. Weil die Bibel sagt, ihr habt den alten Menschen abgelegt, ihr seid eine neue Kreatur. Was war 6, 7, 8 Monate später? Da haben sie mich doch wieder ein Stück weit erkannt. Ich kann mich noch dran erinnern, wie ich in so einen Club gegangen bin und da unten saß einer, den kannte ich von früher und der sagte dann zu mir, Mensch, klasse, dass du wieder hier bist, dann bist du wieder der Alte. Und das war ein absolutes Warnsignal. Wenn einer zu uns Christen sagt, die wir von früher kennen, super, du bist wieder der Alte, dann wissen wir eine Sache ganz klar, irgendwo haben wir einen faulen Kompromiss innerhalb der Nachfolge gemacht. Und dieser Mose hätte auf diesen Kompromiss eingehen können, das tut er aber nicht, er stellt sich dagegen und Gott greift erneut ein und er schickt eine Finsternis. Was ist mit dem Pharao? Der Pharao ist mal wieder wahnsinnig davon beeindruckt und er sagt jetzt Folgendes, 2. Mose 10, 24. Da rief der Pharao nach Mose und sprach, zieht hin und dient dem Herrn. Nur eure Schafe und Rinder lasst hier, aber eure Frauen und Kinder dürfen mit euch ziehen. Jetzt hat Mose es wirklich geschafft. Frauen und Kinder kann er mitnehmen, das gesamte Volk. Das war schließlich der Auftrag, den Mose von Gott bekommen hat. Er sollte dorthin, er sollte das ganze Volk befreien. Gott schickt einige Plagen, der Pharao ist tiefst beeindruckt. Er weiß genau, er kann nichts gegen das Volk tun. Und jetzt ist er so geknickt, er ist so gedemütigt, dass er jetzt endlich sagt, weißt du, Mose, jetzt kannst du das ganze Volk nehmen, nur diese Tiere, die musst du hier lassen, aber das Volk kannst du mitnehmen. Weshalb ist der Mose gekommen? Für die Schafe und Rinder? Nein, er ist für das Volk gekommen. Das heißt also, in diesem Augenblick konnte Mose sagen, wir haben es jetzt geschafft. Wir dürfen alle mit raus in die Wüste und 3 Tagesreisen weit ziehen. Aber es gab ein ganz, ganz großes Problem. Ich weiß nicht, ob man das so beim Lesen des Textes gemerkt hat. Ich möchte mal den nächsten Vers lesen, Vers 25. Mose sprach, willst du uns denn Schlachtopfer und Brandopfer mitgeben, die wir unserem Gott, dem Herrn, darbringen? Es gibt keine Nachfolge ohne Opfer. Das muss uns immer bewusst sein. Es gibt keine Nachfolge ohne Opfer. Da ist das eine Hobby, was man aufgeben muss. Da ist diese eine Gemeinschaft, die man nicht mehr so irgendwie mitleben kann. Da gibt es vielleicht ganz, ganz große Einschnitte im Leben. Und ich denke, wir wissen alle, was in anderen Ländern los ist, wenn man sich ganz klar und bewusst zu Jesus Christus bekennt. Das ist hier in Deutschland noch nicht so, aber trotzdem kann es sein, da sind irgendwelche Dinge im Alltag, im Leben, die duldet man. Und jetzt auf einmal bekehrt man sich und jetzt heißt es, ganze Sache mit Jesus. Und dann kann sein, dass Jesus sagt, weißt du, da gibt es so einige Punkte in deinem Leben, mit diesen Punkten bin ich nicht mehr einverstanden. Ich habe jetzt eine Person vor Augen, kenne ich auch persönlich, war ziemlich erfolgreich in der Musikbranche und also war wirklich erfolgreich, hat viel Geld verdient und hat sich dann bekehrt und jetzt wusste er eins, genau diese Sache muss ich aufgeben. Genau diese Sache muss ich aufgeben. Das hat er dann getan. Es kam zu einigen Prozessen, weil er war dieser Frontman von der Band und natürlich waren die jetzt nicht mehr so erfolgreich. Aber dieser junge Mann wusste ganz genau, wenn ich Jesus Christus folge, dann kann ich mein Leben nicht so weiterleben wie bisher. Dann muss ich genau diese eine Sache im Leben aufgeben. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer. Und das hat er dann gemacht mit einigen Kämpfen, aber er hat das Ganze aufgegeben. Und das war, würde ich sagen, ein ganz, ganz großes Opfer. Was war mein Opfer damals? Mein Opfer waren die Ortschaften, die ich damals betreten habe. Mein Opfer waren die Gemeinschaften, die ich damals hatte. Mein Opfer waren die ganzen CDs und Lieder, die ich über Jahre gesammelt habe. Da waren sogar Oldies dabei, ich oute mich auch, habe ich auch manchmal gehört. Da waren sogar Schlager dabei, habe ich auch gehört. Und das waren irgendwie Dinge, das waren totale Schätze. Da habe ich Reihen voll CDs gehabt. Oder Minidisc, heute hätte ich das auf USB gehabt irgendwie. Und das waren totale Schätze für mich. Und ich kann euch echt sagen, sich davon loszusagen, war ein ganz, ganz großer Kampf für mich. Erstmal Radio verkaufen, das erstmal behalten. Dann habe ich die anderen Dinger noch verschenkt. Bin nachher zu den Leuten gegangen, habe gefragt, ob sie mir das zurückgeben können. Haben sie natürlich nicht gemacht. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich an dieser einen Sache gehangen habe. Und Jesus Christus sagt, ich mache dich frei davon. Ich möchte mal so ein interessantes Beispiel nennen. Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich 3 ganz gute Freunde hatte. Mit denen habe ich so mein Leben gelebt und ich habe mich dann getrennt irgendwo von ihnen. Es ging halt einfach nicht mehr. Und das waren 3 Leute. Und jetzt kam ich in Kontakt zu der Gemeinde von meinen Großeltern und bin da jedes Wochenende hingefahren, weil ich Verwandtschaft hatte. Und die hatten eine Jugend von 300 Leuten. Eine Jugend von 300 Leuten. Und dann war ich in dieser Stadt und irgendwie kannte mich jeder, aber ich kannte die nicht und ich fuhr dann durch die Stadt. Und diese Leute, ich kannte sie nicht, aber die haben mich gegrüßt. Ich war dann auf Jugendfreizeit und irgendwann später kam mir der Gedanke, Christian, guck mal, du hast dich von 3 Leuten losgesagt, weil es einfach nicht mehr ging. Und jetzt hast du eine Jugend von 300 Leuten. Könnt ihr Mathe? Das war eine krasse Rechnung. Und dann habe ich an das Wort von Jesus gedacht. Es gibt keinen, der das irgendwie aufgibt, der es nicht 100-fältig empfängt. Alles, was ich für Jesus Christus aufgebe, das wird er irgendwie im Leben im Segen umwandeln. Alles, was ich für Christus opfere, dieser Lohn wird mir in Ewigkeiten nachfolgen. Aber an allen Dingen, an die ich festhalte, von denen Jesus sagt, sag dich los, da besteht immer die Gefahr, dass mir das Ganze zu einem Fallstrick wird. Und dieser Mose geht nicht auf diesen Kompromiss ein und er sagt ganz klar, nein, Pharao, weißt du, wir möchten unserem Gott in der Wüste Opfer bringen. Und jetzt sagt er entschieden, 2. Mose 10, 26, Auch unser Vieh soll mit uns gehen und nicht eine einzige Klaue darf da hinten bleiben. Also das, was dieser Mensch hatte, der hatte eine Entschiedenheit in der Nachfolge. Auf keinen einzigen listigen Kompromiss ist dieser Mose eingegangen. Und da hat er ganz klar gesagt, nicht eine einzige Klaue darf zurückbleiben. Wir machen ganze Sache mit Gott. Ich hole das ganze Volk raus, ich nehme die Frauen mit, ich nehme die Kinder mit, ich nehme die Männer mit und wir nehmen die ganzen Rinder, die ganzen Tiere nehmen wir mit und wir werden nicht 2,5 Tagesreisen weit, sondern wir werden 3 Tagesreisen weit und dort werden wir für unseren Gott ein Opfer machen. Also dieser Mose war absolut entschieden in der Nachfolge. Ich habe ganz, ganz lange mit meiner Berufung gehadert. Warum? Ich wusste genau, wenn ich in den vollzeitlichen Dienst gehe, ich habe kein freies Wochenende. Ich muss dann irgendwo im Sommer noch Jugendfreizeit machen, da kannst du nicht beim Ballermann sein. Und dann hast du eine Silvesterfreizeit, da kannst du nicht irgendwo Raketen steigen lassen. Nein, du musst predigen, du bist immer unterwegs und du bist dann von Spenden angewiesen. Und dann hat Gott mich so runtergedrückt und er hat mich in diesen vollzeitlichen Dienst gebracht. Und ich war 30 Jahre alt, als ich gefragt wurde, ob ich beim Missionswerk ein Praktikum machen möchte. Wer macht mit 30 Jahren ein Praktikum? Habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Und dann hat Gott mich so lange runtergedrückt, bis ich gesagt habe, ja, okay, mache ich. Ich wollte Geld verdienen, ich habe mir schon Adressen rausgesucht von VW und all diese Dinge, ich wollte Geld verdienen. Und dann habe ich als 30-Jähriger ein Praktikum angefangen, ich habe Praktikumsgeld bekommen. Wer von euch war schon mal in Oppershausen, wo unser Missionswerk ist? Einer. Wie kannst du da Geld ausgeben? Gar nicht, ja genau, konnte ich auch nicht. Und dann war ich immer ständig unterwegs und dann war ich bei Gastfamilien, fremde Frauen haben für mich gekocht, ich brauchte zu Hause nichts kochen, das war richtig klasse, ich habe richtig viel Geld gespart, dann habe ich irgendwann mal meine eigene Wohnung gehabt und dann war ich einen ganzen Monat beispielsweise in Paraguay. Wie viel Stromkosten und Wasserkosten hast du denn, wenn du weg bist aus deiner Wohnung einen Monat? Nicht viel, ne? Genau, habe ich dann auch bekommen, eine Stromrechnung von 75 Cent, wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt, dann habe ich noch total viel Nebenkosten immer wieder zurückbekommen. Und dann habe ich eine Sache gemerkt. Schau mal, Christian, du hast gedacht, du verdienst nicht viel Geld, du wirst ein total komisches Leben haben und Gott sagt dir, mach einfach, was ich will und auf einmal ist ein total gesegnetes Leben. Ich darf unterwegs sein, ich bin in Bolivien, in Paraguay, ich bin hier in Stuttgart, die schönste Stadt Deutschlands. Also das ist absolut, nee, schüttelt mir den Kopf, okay, nicht gut. Und absolut klasse. Und dann denke ich so, weißt du, du warst so ein Dummkopf, so ein Dummkopf. Warum hast du damals nicht ganz klar diese Kompromisse beiseite geschmissen und hast ganz klar gesagt, Herr Jesus, du hast den ersten Platz. Denn du weißt ja alleine, wie mein Leben funktioniert. Du hast selber dein ganzes Leben gegeben. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr aller Herren. Du hast Segen verheißen. Du siehst mein Leben mit dem Blick zur Ewigkeit. Und ich habe mein Leben nur für die nächsten 40, 50, 60 Jahre gesehen. Und der Jesus sagt, nein, mach das doch nicht. Ich habe viel mehr im Leben mit dir vor, als du denkst. Und dann hat der Herr mich so lange geführt, ich durfte einige Ehrenrunden machen. 7, 8 Jahre waren katastrophal. Und dann hat er mich wieder die richtige Spur gebracht. Meine Frau schimpft manchmal mit mir, die sagte, ja, wenn du damals entschieden wärst, dann hätten wir vor 10 Jahren schon geheiratet. Musste sie auch warten. Und was lernen wir von so einem Menschen wie Mose? Entschieden in der Nachfolge. Keine Kompromisse. Und was haben wir gerade für ein Lied gesungen? Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, oder? Was für ein Ziel hatte Gott mit diesem Volk? Raus aus Ägypten nach Kanaan. Das ist mein Ziel für euch. Und jetzt auf einmal kam dieses Volk aus Ägypten raus. Gott schickt die letzte Plage, die Tötung der Erstgeburt. Und was macht der Pharao? Der Pharao macht keinen einzigen Kompromiss mehr. Gott demütigt den mächtigsten Menschen der damaligen Zeit und zeigt ganz klar, ihr habt einen mächtigen, lebendigen Gott an der Seite. Mein Volk musst du ziehen lassen. Und dann schickt er die schlimmste Plage, die Tötung der Erstgeburt. Der Pharao ist so geknickt, der macht keinen einzigen Kompromiss mehr. Was tut er? Mose, pack deine Sachen, du kriegst noch Töpfe mit, aber verschwinde aus meinem Land. Was hat Gott gesagt? Durch eine starke Hand gezwungen, muss er sie ziehen lassen. Gott hätte es anders machen können, aber hat es genau so gemacht. Und dann ziehen die raus aus Ägypten. Jetzt musst du dir mal vorstellen, 400 Jahre Sklaverei. 400 Jahre erzählen die Großeltern den Enkelkindern, irgendwann kommt der Messias. 400 Jahre haben die Mütter sich gefragt, wird mein Kind auch in die Sklaverei gehen? Und auf einmal kommt dieser Mose, der Pharao stellt sich dagegen, macht ein paar Kompromisse, macht ein paar Angebote. Gott zeigt seine Macht und Herrlichkeit und jetzt ziehen sie raus aus Ägypten. Das muss doch ein Fest der Freude gewesen sein, oder? Die hätten jubeln müssen, die hätten sich freuen müssen. Aber was lesen wir nachher? Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Die haben zurück in die Sklaverei geschaut. Die haben an den Knoblauch gedacht, das ist toll, aber die haben nicht mehr an die Ziegelsteine gedacht. Das haben sie völlig ausgeblendet. Und was das Problem war? Sie hatten nicht mehr das Ziel vor Augen. Das war das Problem. Wir als Christen haben ein wunderbares Ziel. Wir haben die größte Herrlichkeit, die es gibt. Das ist unser Ziel. Dort bei Christus anzukommen und vollen Lohn zu empfangen. Das ist unser Ziel. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auf so einen wie Mose schauen und sagen, nein, ich gehe keine Kompromisse ein. Ich bin entschieden in der Nachfolge und ich will Jesus Christus folgen. Ich möchte dieses Ziel vor Augen haben. Natürlich sind wir mit Schwachheiten beladen, natürlich fallen wir manches Mal, aber dann gilt uns aufzustehen. Natürlich leben wir in einer Welt mit vollen Versuchungen, aber dennoch gibt es einen, der über allen Dingen steht. Und es ist ganz, ganz wichtig, diesem Jesus Christus entschieden zu folgen. Ich bin jetzt am Schluss dieser Predigt angekommen. Und es gibt so ein Lied, ein ganz, ganz tolles Lied, das haben wir sehr oft gesungen. Und ich wünsche mir, wenn ich dieses Lied singe, dass ich es vom Herzen mitsinge und dass ich genau weiß, ich stehe dahinter. Und das ist dieses Lied, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und ich würde vorschlagen, dass wir das als Gemeinde zusammen singen und dass wir dieses Lied einfach ganz bewusst als ein Gebet singen. Und während wir dieses Lied singen, kann jeder einfach mal in sich hineinschauen und gucken, wo gibt es denn so Kompromisse, die ich in meinem Leben habe? Wo verhindere ich vielleicht, dass Gott mich segnen möchte? Ich sollte vielleicht hier oder dort in irgendeinem Dienst sein, das geht aber nicht, weil ich einfach sage, 1,5 Tagesreisen sind in Ordnung. Jesus Christus bietet uns mehr, aber die Voraussetzung dafür, er möchte den ersten Platz haben. Lasst uns aufstehen, ich bete noch ganz kurz. Und danach singen wir stehend einfach mal dieses Lied als ein Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist, dass du unsere Gerechtigkeit bist, dass du alleine der Grund bist, weshalb wir dich in alle Ewigkeiten anbeten werden. Du hast uns ein neues Leben geschenkt, du hast uns freigemacht von der Sklaverei und du siehst auch all die Versuchungen, Herr, und all die Gefahren der Kompromisse, in der wir stehen, da schenk uns Wachsamkeit, Nüchternheit und schenk uns Entschiedenheit im Herzen, Herr. Und da, wo wir schon irgendwie einen Kompromiss eingegangen sind, Herr, da möchten wir einfach beten, lass uns Buße darüber tun, lass uns dir bewusst in diesem Bereich den ersten Platz geben, Herr. Denn du hast Gedanken des Friedens, du hast ein Leben aus Überfluss für uns vorbereitet. Schenk die Gnade, Herr, dass wir einfach selber nicht dem Ganzen im Wege stehen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du entschieden warst. Du hast den bittersten Kelch der Menschheitsgeschichte getrunken. Du bist getreu gewesen bis in den Tod und du hast uns eine ewige Erlösung erworben. Und du alleine bist es wert, Herr, dass wir dir entschieden folgen. Amen. Lasst uns stehend dieses Lied noch singen.